Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, fällt mir als erstes das Wort vertrauenswürdig ein.
Also ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel die Nachrichtenqualität oft besser ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk als bei den Privatsendern.
Insgesamt finde ich schon gut, dass es diese Angebote gibt, auch wenn sie ein bisschen mehr auf jüngere Menschen zugeschnitten sein könnten, finde ich.
Also ich höre ganz oft also Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur und ich finde die Berichterstattung ganz arg toll und sehr tiefgreifend. Und das sind ganz oft Themen, die ja so in der normalen Berichterstattung sonst untergehen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campus Funk auf der Wüstenwelle 96,6. Heute beschäftigen wir uns mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mein Name ist Janne Günther und diese Sendung ist im Rahmen meiner Masterarbeit im Fach Medienwissenschaft an der Universität Tübingen entstanden. Neben diesen positiven ersten Assoziationen gibt es aber natürlich auch immer wieder Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Nicht so gut finde ich die extrem hohen Kosten, die da sind. Ne? Da gab es ja ein paar Skandale. Ich glaube, das war RBB in Berlin, wo eben Programmdirektoren dann Wahnsinnssummen verdienen und ich alljährlich mit der GEZ mit dem GEZ-Briefen geärgert werde. So will ich es mal vorsichtig formulieren. Also die GEZ-Gebühren sind auch ein bisschen zu hoch, finde ich. Das ist der Hauptkritikpunkt, würde ich sagen.
Und was mich halt stört, dass es auf jeden Fall keine Wahl gibt.
Früher fand ich es etwas negativ, dass man die Mediathek nicht, oder dass es keine Mediathek gab. Aber seit ARD und ZDF sogar eine Mediathek haben, bin ich einfach rundum zufrieden damit. Mir fällt nichts Negatives ein.
Was mir diese Gespräche auf der Straße vor allem gezeigt haben, viele Menschen schätzen zwar die journalistische Qualität von Tagesschau und Co., allerdings gibt es auch Kritik. Da wären zum Beispiel die umgangssprachlichen GEZ-Gebühren, seit 2021 Haushaltsabgabe genannt, die vor allem für junge Menschen eine finanzielle Belastung darstellen können. Sodann die Skandale rund um Intendanten, zuletzt um Patricia Schlesinger, mit dem Vorwurf der Verschwendung. Und dann käme dazu noch das mangelnde Angebot für junge Menschen im Fernsehen und auch im Hörfunk. In der kommenden Stunde werdet ihr Beiträge und Interviews rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hören. Wir wollen gemeinsam herausfinden, welche Fähigkeiten junge Menschen, die beim SWR arbeiten möchten, mitbringen sollen, warum ARD und ZDF aktuell vor dem Bundesverfassungsgericht klagen und was der SWR in Zukunft im Bereich Gaming geplant hat. Bevor wir gleich mit unserem ersten Beitrag in die Sendung einsteigen, hören wir das Lied »Ich sitz den ganzen Tag vor meinem Radio« aus dem Jahr 1931 von Willi Rosen. Willi Rosen war ein deutscher Kabarettist, Komponist und Texter. Er gehörte zu den bekanntesten Unterhaltungskünstlern in Deutschland in den 1920er Jahren. Nach 1933 und mit der Einführung der Rassengesetze eliminierten die Nazis den jüdischen Künstler Rosen Schritt für Schritt aus der deutschen Kultur. Am 1. Oktober 1944 haben ihn Nazis im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet.
Täglich am Morgen, zum Mittag, am Abend, da höre ich süße Zaubermelodien. Morgens erwach ich, da turn ich und lach ich und ich vergesse fast mich anzuziehen. Ja, wenn ich auf den kleinen Knopf gedrückt, da fühle ich mich plötzlich weltentrückt. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, dieses süße Dudel, 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 Du. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Träum ich von dem Dudel, 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 Du. Manche entbrennen für Golf und für Rennen, das Boxen lieben sie bis zum Knockout. Üben das Bridge nur und lieben den Kitsch nur und andere bleiben zu Hause mit einer Braut. Marie hört abends Johann Strauss aus Wien und wecken tut sie morgens Lohengrin. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio dieses süße Dudel, 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 Du. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Träum ich von dem Dudel, 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 Du. Alfred, der Braune, der macht mir stets Laune und was die Milch kostet, weiß man gleich Bescheid. Man sagt, das Wetter, das wird schon viel netter. Und wenn es draußen schneit, sagt man, es schneit. Und wenn ich will, dass man von Liebe spricht, gibt man gerade in Chinesisch Unterricht. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio diese süße. Singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Freu mich von dem Dudel, 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 Du. An meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Träum mich von dem Dudel, 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 Du.
Die Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht weit zurück. Schon seit 75 Jahren gibt es ihn in Deutschland. Im ersten Beitrag erfahrt ihr, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk nach dem Zweiten Weltkrieg hierzulande entstanden ist. Dazu habe ich mich mit Gabor Pahl unterhalten. Er verantwortet unter anderem das Archivradio beim SWR. Mit ihm sprach ich auch über die Anfänge des Rundfunks in den 20er Jahren. Am 29. Oktober 1923 ging der erste Radiosender in Deutschland on air. Während sich die Politik in der Zeit der Weimarer Republik so gut wie gar nicht in den Rundfunk einmischte, änderte sich die Rolle des Radios unter den Nationalsozialisten.
Krieg oder in der Nazizeit natürlich erst recht nicht, da war das einfach ein Propagandamedium.
In einer Aufnahme vom 25. März 1933, einen Tag nachdem Adolf Hitler mit Hilfe des Ermächtigungsgesetzes Deutschland faktisch zur Diktatur gemacht hat, spricht der Propagandaminister Josef Goebbels zu den Intendanten der Reichsrundfunkgesellschaft.
Wir machen gar keinen Hehl daraus, der Rundfunk gehört uns, niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen.
Nach dem Krieg wurde Deutschland zwischen den Siegermächten Russland, Großbritannien, Frankreich und den USA in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Und weil es nur begrenzte Radiofrequenzen gab und somit nicht jeder Rundfunk machen konnte, war es eine staatliche Aufgabe, die Frequenzen zu verteilen. Die Westalliierten organisierten den Rundfunk und das Fernsehen in ihren jeweiligen Besatzungszonen also neu. Im Teil der britischen Besatzungszone gab es vor dem Krieg den sogenannten Nordwestdeutschen Rundfunk, kurz NWDR. Der Brite Hugh Carlton Green war verantwortlich für den NWDR und brachte die Idee für einen demokratisch funktionierenden Rundfunk aus seinem Heimatland ein.
Der hat dann vor allem das BBC-Modell natürlich favorisiert, weil da kam er her.
Das Vorbild war also ein gebührenfinanzierter Rundfunk, der staatsunabhängig, aber nicht privatwirtschaftlich organisiert sein sollte. Doch selbst mit dem Vorbild der BBC war es in den Nachkriegsjahren in Deutschland keineswegs klar, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk genau aufgebaut werden sollte.
Und das war überhaupt nicht selbstverständlich, dass das öffentlich-rechtlich wurde. Also es gab in den Nachkriegsjahren durchaus Diskussionen darüber, wie der Rundfunk organisiert ist. Also
im Jahr 1949 entstanden dann 6 autonome Landesrundfunkanstalten in Westdeutschland. Und einige Jahre später, nämlich 1950, schlossen die sich dann zur Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, kurz ARD, zusammen. Doch das Verständnis und Interesse der deutschen Bevölkerung für den neu entstandenen öffentlich-rechtlichen Rundfunk war nicht sofort vorhanden.
Es war aber schon so etwas, dass man sich an dieses Prinzip öffentlich-rechtlich, auch an den Begriff natürlich, erstmal gewöhnen musste. Was soll denn das sein? Die Leute waren es ja gewohnt, der Staat regiert rein. Ne? Also die Leute waren nicht sozusagen das Selbstverständnis gewohnt, es gibt unabhängigen Journalismus.
Zum Schluss will ich von Gabor Pahl noch erfahren, warum er der Meinung ist, dass es auch heute noch wichtig ist, die Anfänge des Radios in Erinnerung zu behalten.
Also was die Aufnahmen im Archivradio natürlich zeigen, ist, dass viele Diskussionen, die wir heute führen, überhaupt nicht neu sind. Also Diskussionen um Rundfunkbeiträge, um das ständige Ringen der Sender um Unabhängigkeit, da gibt es Beispiele aus allen Jahrzehnten.
Soweit Gabor Pahl vom Archivradio des SWR. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland wurde also nach dem Vorbild der BBC nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut. Damals wie auch heute finden immer wieder Diskussionen über die Finanzierung und die Unabhängigkeit statt. Im weiteren Verlauf der Sendung werdet ihr noch mehr über die aktuellen Debatten rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erfahren. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Der Programmauftrag, also das, was ARD und ZDF liefern sollen, legen die Medienstaatsverträge fest. 2024 wurde öffentlich viel über diese Verträge diskutiert. Ich wollte die Kritik an der Reform, aber auch die Herausforderungen besser verstehen. Dazu habe ich mit 3 Expertinnen gesprochen. Das waren Dr. Erika Bock-Rosenthal, sie ist die Vorsitzende des Initiativkreises Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk in Köln, sodann Dr. Mandy Tröger, sie forscht hier an der Universität Tübingen zum Thema Lokaljournalismus und schließlich sprach ich mit Florian Hietrich, dem stellvertretenden Referatsleiter für Medienpolitik, Medienrecht und Rundfunkwesen im Staatsministerium in Stuttgart. Ein häufig angeführter Kritikpunkt an der aktuellen Reform ist die Verschärfung der Regelung zur untersagten Presseähnlichkeit der Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Internet. Das bedeutet, dass ARD und ZDF deutlich weniger Texte zu aktuellen Nachrichten im Netz veröffentlichen sollen als bisher. Die Sender sollen sich also stärker auf das Produzieren von Audio- und Videoinhalten konzentrieren. ARD und ZDF sollen Nachrichtentexte erst dann veröffentlichen, wenn über das Thema vorher in einer Sendung berichtet wurde. Die Sender argumentieren, dass diese Einschränkung an der Realität vorbeigehe und die Menschen in ihrer Informationsgewinnung einschränke. Auf Instagram zum Beispiel versorgt die Tagesschau zahlreiche Menschen mit kurzen und knappen Informationen, auch in Textform über aktuelle Ereignisse.
Und jüngeren Menschen sind eigentlich wirklich auf das Lesen kurzer Texte auch ausgerichtet.
Neben den Lesegewohnheiten, besonders von jungen Menschen, sieht Frau Dr. Mandy Tröger bei diesen Einschränkungen des digitalen Textangebots darüber hinaus auch einen Zusammenhang mit der demokratischen Willensbildung.
Letztlich ist die Frage, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk bieten sollte und bieten kann. Und genau das, also gut recherchierte Informationen, gut dargelegte Informationen, die bestimmte Probleme in Kontext setzen, das bräuchten wir. Und wenn nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wer denn dann? Und deshalb sind diese quasi Textlimitationen sehr, sehr problematisch für die demokratische Willensbildung.
Ein weiterer wichtiger Punkt der Reform ist die Streichung oder Zusammenlegung sogenannter Spartensender. So könnte beispielsweise dem Informationskanal Phoenix das ausdrohen. Hier sieht Erika Bock-Rosenthal einen Zusammenhang zur politischen Meinungsbildung.
Phoenix muss erhalten bleiben, denn das ist für Normalbürgerinnen und Bürger der einzige Zugang zu den Debatten im Parlament oder zu den Parteitagen. Und wenn das wegfallen würde, das wäre tatsächlich etwas Demokratierelevantes.
Die Frage, wie ARD und ZDF mehr Geld einsparen könnten, ist immer wieder Teil der Diskussion. Häufig ist in diesem Zusammenhang die Rede von Zentralisierung, um weitere Mittel einzusparen. Dr. Mandy Tröger sieht hierbei aber ein großes Problem. Sie weist darauf hin, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dadurch an dem spart, wofür er eigentlich geschaffen wurde.
Hier geht genau das verloren, um was es eigentlich geht, mehr Lokalität, mehr quasi auch Menschen einzubeziehen und Menschen Sichtbarkeit und Hörbarkeit quasi zu schaffen.
Bei all der Kritik wollte ich aber natürlich auch mit jemandem sprechen, der auf der Seite der Politik steht und mitverantwortlich für die Änderungen ist. Dazu habe ich mit Florian Hietrek gesprochen. Ich möchte von ihm wissen, was das Ziel der Änderungen ist.
Also diese Staatsverträge, insbesondere der Reformstaatsvertrag und der zweite SWR-Änderungsstaatsvertrag, dienen eben dem Ziel, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Allgemeinen und den SWR im Speziellen fit für die Zukunft zu machen, damit er in der digitalen Welt, die ja geprägt ist durch eine große Konkurrenz, einerseits seitens der privaten Medien, aber insbesondere auch durch die großen Online-Plattformen, dass dort der öffentlich-rechtliche Rundfunk gut aufgestellt ist und dieser Konkurrenz adäquat begegnen kann.
Florian Hietrek erzählte mir außerdem, dass es aus seiner Sicht vor allem um die Steigerung der Effizienz und die Nutzung von Synergieeffekten, besonders im Bereich der Verwaltung, gehe. Die Kritik an der Einschränkung des digitalen Textangebots weist er bezogen auf Baden-Württemberg zurück. In Baden-Württemberg habe es eine vielfältige Presselandschaft und daher sei es auch wichtig, diese Presse zu schützen.
Aus unserer Sicht war es da wichtig, ein bisschen stärkere Schranken einzuziehen, um der Presse da in ihrem ureigensten Gebiet nicht zu große Konkurrenz zu machen und da eine gewisse Abgrenzung zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und Presse hinzubekommen.
Der Reformstaatsvertrag, wie er offiziell heißt, wurde im März von den RegierungschefInnen der Länder unterzeichnet und tritt ab 1. Dezember 2025 in Kraft. Die Diskussion über die Zukunft von ARD und ZDF hält weiter an. Denn letztlich geht es hierbei auch um die Frage, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Zukunft aussehen soll. Soweit mein Beitrag mit meinen GesprächspartnerInnen Dr. Erika Bock-Rosenthal, Vorsitzende des Initiativkreises Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk in Köln, Dr. Mandy Tröger von der Universität Tübingen und Florian Hietrek vom Staatsministerium in Stuttgart. Kritik ist also berechtigt und dennoch bleibt die Frage, wie kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich in der Zukunft behaupten? Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Weiter geht es hier erstmal mit Musik. Der Song Demokratie von den Ärzten stammt aus dem Jahr 2024.
Sie ist vielleicht die mächtigste Idee der Galaxie. Geboren in Griechenland. Millionen gibt sie Hoffnung, Diktatoren fürchten sie, der Grund liegt auf der Hand. Doch es gibt sie nicht geschenkt und einfach ist sie nie. Sie wird überall bedrängt. Das Beste, was wir haben, aber längst noch nicht perfekt, nein, weit davon entfernt. Sie verlangt viel Arbeit, ist ein ewiges Projekt, Junge, hast du nichts gelernt? Und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich. Du bist erforderlich. Außerdem
und sportlich. Es geht nicht ohne dich. So funktioniert das nicht. Es geht nicht ohne dich. Demokratie ist kein Fußballspiel, bei dem du nur Zuschauer bist. Ihre Feinde machen überall mobil. Ich hoffe, dass du nicht vergisst. Freiheit ist keine App aus dem World Wide Web. Es geht nicht ohne dich.
Und falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann, wie wär's mit Wählen gehen? Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an, dem Hass zu widerstehen. Und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich. So funktioniert das nicht.
2023 hat die ARD begonnen, ihre Arbeit neu zu strukturieren. Ein wichtiger Baustein dabei sind die sogenannten multimedialen Kompetenzcenter. Um herauszufinden, wie die Redakteurinnen und Redakteure dort arbeiten, bin ich nach Baden-Baden ins SWR-Funkhaus gefahren. Dass einer der drei Standorte ausgerechnet hier liegt, hat historische Gründe aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Schon einer der beiden Vorgänger des SWR, der Südwestfunk, hatte seinen Hauptsitz in Baden-Baden. Ob dieser Standort heute noch gebraucht wird, ist allerdings umstritten. Wie mein Tag in Baden-Baden verlaufen ist und wie ein Arbeitstag im Kompetenzcenter Wissen aussieht, das hört ihr jetzt. Früh morgens fahre ich nach Baden-Baden zum SWR-Funkhaus. Das Medienzentrum ist erst seit 2023 in Betrieb. Hier bin ich mit David Beck verabredet. David ist Reporter und Redakteur bei SWR Wissen sowie Redakteur bei SWR 2 Impuls. Gabor Pahl, der seit 2023 sich gemeinsam mit Sarah Weiß die Leitung der Abteilung Wissenschaft und Bildung teilt, hat das Treffen für uns organisiert. Der Plan ist es, das Kompetenzcenter Wissen, Bildung und Schule genauer kennenzulernen und zu sehen, wie der Arbeitsalltag eines sogenannten Chef vom Dienst in einem Kompetenzcenter, kurz KC, abläuft. Ich komme morgens um 8.30 Uhr in Baden-Baden an. Trotz Hochsommer, wir haben immerhin Juli, regnet es. Ich parke auf dem Parkplatz in der Nähe des Eingangs des Medienzentrums in der Hans-Bredow-Straße. David holt mich wie verabredet ab und führt mich in den dritten Stock. Nach einem kurzen Kennenlernen.
Ich bin David Beck, ich bin Reporter und Redakteur beim SWR in der Wissenschaftsredaktion und ich mache auch noch Podcasts.
Geht es auch direkt los. Der Vormittag ist voll. 8.45 Uhr steht bereits die erste Schalte an. Doch vorab will ich natürlich erstmal noch wissen, was sich hinter dem Begriff Chef vom Dienst, kurz CVD, überhaupt verbirgt.
Also CVD steht für Chef vom Dienst oder Chefin vom Dienst. Hat, glaube ich, in jeder Redaktion so ein bisschen eine andere Bedeutung. Bei uns ist es, also es ist meistens planerisch, bei uns auf jeden Fall auch. Also wir nehmen Aufträge entgegen. Wenn jetzt jemand bei uns anruft, dann klingelt meistens bei mir das Telefon. Und dann kann ich schauen, ob jemand bei uns dafür Kapazitäten hat. Verteile so Themen. Wenn jemand bei uns ein Thema, also selber irgendwie auf eine Themenidee kommt, dann kann ich versuchen, das zu verkaufen. Also kann zum Beispiel zu Impuls gehen und fragen, habt ihr da Interesse dran? Und wenn ja, dann kann sich die Person dran setzen. Abnahmen gehören zum CVD-Job. Also wenn jetzt ein Beitrag fertig wird, also fertig geschrieben einmal, dann gehe ich drüber und auch die fertige Abnahme dann von dem Produkt, also wenn es jetzt ein Radiobeitrag ist zum Beispiel, dann höre ich da drüber und ziehe es dann entsprechend dahin, wo dann andere darauf zugreifen können, dass sie es dann nehmen können.
Die Wissenschaftsredaktion des SWRs bildet gemeinsam mit den Redaktionen des Bayerischen Rundfunks sowie des Westdeutschen Rundfunks das Kompetenzcenter Wissen, Bildung und Schule. Neben diesem Kompetenzcenter gibt es bei der ARD noch weitere, zum Beispiel das Kompetenzcenter Reisen oder das Kompetenzcenter Gesundheit. Die Idee dahinter ist laut der ARD, das Fachwissen in diesen Themenfeldern zu bündeln und die Zusammenarbeit zwischen den Landesrundfunkanstalten zu stärken. Außerdem sollen Kosten eingespart werden und Doppeltarbeit vermieden werden. Aber zurück zu David in Baden-Baden. Täglich um 8.45 Uhr findet das erste virtuelle Meeting, die SWR-Schalte, statt. Und da David diese Woche den Dienst des CVDs übernimmt, ist es sein Job, hier zu berichten, welche Beiträge die Redaktion Wissen plant. Alle anderen CVDs berichten ebenfalls aus ihren Redaktionen.
David, gehen wir zur Wissenschaft. David, bitte.
Guten Morgen. Von uns gibt es 3 Fragen, 3 Antworten zu einem Projekt, den Klimawandel erlebbar machen.
Direkt im Anschluss findet die nächste Schalte statt. Hier spricht David als CVD mit den anderen CVDs von WDR und BR. Die CVDs tauschen sich aus, welche Beiträge aus der jeweiligen Redaktion anstehen und welche Themen noch aufgeteilt werden müssten. Zwischendurch möchte ich von David wissen, inwiefern sich die Arbeit für die Redaktion seit der Einrichtung des Kompetenzcenters verbessert hat.
Es ist auf jeden Fall so, dass wir uns besser absprechen in der ARD. Da also einmal unter den Rundfunkanstalten, die jetzt am Kompetenzcenter beteiligt sind, dass der WDR und der BR noch neben dem SWR, aber auch mit den anderen sprechen wir uns besser ab, entweder weil sie selber irgendwie ein eigenes Kompetenzcenter haben, das KC Gesund zum Beispiel ist beim NDR, mit denen sprechen wir uns ab, einfach weil es da thematisch auch Überschneidungen gibt, aber auch mit dem MDR, mit dem Mitteldeutschen, sind wir in Kontakt. Das ist einfach daraus entstanden, dadurch, dass wir diesen KC-Prozess gestartet haben und dann sind wir einfach mit allen so ein bisschen in Kontakt gekommen. Und das funktioniert auf jeden Fall besser. Was wir davor schon auch gemacht haben, häufig ist mit Korrespondentenstudios. Mit Stockholm zum Beispiel hatten wir eigentlich immer zu tun, jedes Jahr bei den Nobelpreisen. Und das ist aber, würde ich sagen, auch noch mal ein bisschen besser geworden.
Direkt im Anschluss an die CVD-Schalte findet um 9.20 Uhr die Berlin-Schalte ebenfalls virtuell statt. Hier trifft sich der gesamte SWR-Teil des Hauptstadtstudios. Das Meeting findet 2-mal täglich statt, einmal am Vormittag und einmal am Nachmittag. Hier weist David in seiner Rolle als CVD auf Themen des Kompetenzcenter Wissens für den nächsten Tag hin.
Wir haben was zum Weltfreundschaftstag. Das ist mal was Nettes.
Das nächste Meeting ist die Redaktionsschalte mit allen Redakteuren der Wissensredaktion. Leiter dieser Redaktion ist Uwe Gradwohl. Hier werden ebenfalls anstehende Themen besprochen und neue Anfragen verteilt. Heute hat David eine Anfrage von Das Ding erhalten.
Wir uns 3F3A liefern zum Thema Tsunamis. Ich würde gerne einfach nochmal einordnen.
Nach diesem Meeting gibt David einem Praktikanten in der Redaktion letzte Tipps und Anweisungen für seinen Beitrag.
Sollen 2,30 sein, jetzt ist es 2,38.
Das ist okay. Also in der Regel kannst du mit plus minus 15 Sekunden.
Vor dem Mittagessen will ich von David noch wissen, wie er und die anderen Reporter ihre Themen finden.
Wie ich das mache, ist, ich habe einmal so ein paar Newsletter, zum Beispiel von Science, Nature kriege ich, glaube ich, auch. Da gucke ich immer rein, bin persönlich sehr an Raumfahrt interessiert, deswegen mache ich viele Raumfahrtthemen und habe da dann sowieso einfach auch so ein bisschen auf dem Schirm, was gerade geht, und dann entstehen so Themen. Es entstehen aber auch Themen, entweder weil sie bei uns angefragt werden, von Sendungen, von der Tagesschau zum Beispiel, von SWR aktuell.
Direkt nach dem Mittagessen muss David in seiner Rolle als CVD noch einen Film eines Kollegen für SWR aktuell abnehmen. Dafür gehen wir in das Nebengebäude und dann in den Keller. Hier sitzen der Reporter des Beitrags sowie ein Cutter und arbeiten an dem finalen Beitrag. David schaut sich den Beitrag genau an und gibt letzte Anweisungen und Tipps.
Ich hätte nur noch eine minimale Anmerkung. Das ist der dritte O-Ton, der Typ, der da zu sehen ist.
Ja.
Der ist lang nicht zu sehen, wo er schon spricht. Ich weiß nicht, ob das.
Die ARD hat die Kompetenz Center unter anderem eingerichtet, um die Doppelarbeit zu reduzieren und Inhalte zu produzieren, die von allen ARD-Anstalten genutzt werden können. Heiko Hilker, der bereits seit 1997 Mitglied im Rundfunkrat des MDRs ist, sieht das Konzept eher kritisch.
Zum einen ist nicht zu erkennen, dass da Synergien geschaffen werden. Bisher kann ich nur feststellen, dass Synergien behauptet werden.
Und was ihm besonders fehlt, ist der regionale Bezug, beispielsweise beim Thema Klima.
Und die Klimalagen auch in den einzelnen Bundesländern sind ja hoch unterschiedlich. Und ob jemand dann beim MDR oder beim Norddeutschen Rundfunk weiß, welche Wetterlage, welche Auswirkungen in den verschiedensten Regionen Bayerns hat, also im Norden, Süden, Ost und Westen, das wage ich zu bezweifeln.
Heiko Hilker stellt auch eine Prognose auf.
Die Sender werden an Fachexperten verlieren und zugespitzt gesagt bedeutet das dann in Zukunft eigentlich auch, dass wir, wenn wir das auf die Theaterlandschaft übertragen, dass wir nur noch ein Theater brauchen, das ein Stück spielt, weil wieso braucht man verschiedenste Interpretationen?
Und auch David sieht noch Verbesserungspotenzial zwischen den verschiedenen Kompetenzzentren.
Also einmal zwischen den KCs ist auf jeden Fall noch das Problem, dass es halt noch thematische Überschneidungen gibt. Es gibt das KC Wissen, Bildung, Schule. Dann gibt es das KC Gesund. Da sind natürlich Überschneidungen, weil ganz viel Gesundheit, Medizin, Studien, also Medikamentenstudien oder sowas, das könnte natürlich auch Wissenschaft sein.
Die Kompetenzcenter sind ein wichtiger Bestandteil der ARD-Reform, die darauf abzielt, die Strukturen innerhalb der ARD zu modernisieren und die Zukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sichern. Doch gelingt das damit oder verlieren die Berichte so den regionalen Bezug? Bei vielen Themen können durchaus Synergieeffekte genutzt werden, doch bei manchen Themen ist der regionale Bezug auch sehr wichtig und Themenbereiche wie die Kultur leben von der Vielfalt.
Das war die Reportage zum Kompetenzcenter Wissen, an dem der SWR, der BR und der WDR beteiligt sind. Die KCs sind ein wichtiger Bestandteil der ARD-Reform und dennoch gibt es, wie wir eben gehört haben, auch Kritik. Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Marcel Wagner ist Studioleiter des SWR in Tübingen. Damit ist er auch Repräsentant des SWR in der Region und hält so den Kontakt zu den sogenannten MultiplikatorInnen, etwa aus der Politik, der Gesellschaft und der Kultur vor Ort. Ich habe Marcel Wagner im SWR-Gebäude auf dem Tübinger Österberg getroffen. Wir sprachen unter anderem über die Zukunft des SWR in Tübingen und welche Fähigkeiten für angehende JournalistInnen beim SWR wichtig sind und welche Angebote der SWR für junge Menschen in der Region bietet. Zu Beginn unseres Gesprächs wollte ich von Marcel Wagner wissen, wie der SWR in Tübingen JournalistInnen findet und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, für junge Menschen beim SWR einzusteigen.
Wir haben natürlich jetzt als Studio Tübingen das große Glück, dass wir hier eine große und altehrwürdige Universität in Tübingen haben, mit einem großen medienwissenschaftlichen Bereich. Wir haben ein sehr großes Interesse von Studierenden, bei uns Praktika zu machen und machen das auch möglich. Also bei uns machen sehr viele Studierende Praktika, sogar auch schon SchülerInnen, die sich orientieren wollen und auch BOGI-Praktikanten. Also wir versuchen auch den Kontakt immer schon sehr früh, schon in der Schulzeit, zu den Kindern dann und Jugendlichen zu bekommen.
Er hat mir dann auch noch von weiteren Aktionen des SWRs in Tübingen berichtet, um mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen.
Über die Teilnahme zum Beispiel an sowas wie Girls Day und solchen Aktionen machen wir immer mit und versuchen damit SchülerInnen bei uns ins Haus einfach schon zu holen, schon unsere verschiedenen Jobs, also den Journalismus, aber auch die technischen Jobs zum Beispiel schon näher zu bringen. Was wir auch sehr viel machen, ist Medienkompetenzunterricht. Das heißt, wir gehen entweder in Schulen, da hat der SWR verschiedene Programme, auch Kooperationen, auch eigene Programme, über die wir als JournalistInnen in die Schulen gehen oder aber auch Schülerinnen und Schüler zu uns ins Studio holen, Schulführungen im Studio machen.
Als nächstes wollte ich von Marcel Wagner erfahren, welche Fähigkeiten BewerberInnen mitbringen sollten, um beim SWR als Journalisten oder JournalistInnen arbeiten zu können.
Dadurch, dass wir so multimedial arbeiten, muss man sehr multitaskingfähig und flexibel sein.
Natürlich interessierte mich dann noch, welches Angebot der SWR konkret hier in Tübingen für junge Menschen bietet.
Wir in Tübingen zum Beispiel haben eine regionale Community für unsere junge Radiowelle, das Ding. Heißt, wir sind Tübingen auf Instagram. Und da versuchen wir einfach, jungen Leuten die Region hier näher zu bringen, die hier leben, in Kontakt mit denen zu kommen, im Namen von das Ding. Und immer journalistisch relevante Inhalte so zu verpacken, dass junge Leute einfach Bock drauf haben.
Zum Schluss erzählte mir Marcel Wagner dann noch, welche weiteren Angebote es vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk speziell für junge Menschen gibt.
Für ARD, ZDF, für den Öffentlich-Rechtlichen insgesamt ist meine Erfahrung, dass Funk ein wahnsinnig wichtiges Angebot ist. Sozusagen im Social-Media-Bereich die Dachmarke von ARD und ZDF für ganz, ganz viele Kanäle. Das Problem ist, dass Funk natürlich bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen oft gar nicht mit uns verbunden wird, weil es ist sozusagen eine Dachmarke und viele, viele Jugendliche oder auch junge Erwachsene benutzen oder schauen sich Funkkanäle an auf YouTube, Instagram, TikTok, ohne eigentlich zu wissen, was dieses Funk ist und dass es eigentlich von ARD und ZDF gemacht ist.
Von Studioführung bis zum Volontariat. Marcel Wagner berichtete von den Möglichkeiten für junge Menschen beim SWR anzudocken. Mit dem Instagram-Profil Wir sind Tübingen erfährt die junge Generation außerdem, was in der Stadt los ist und welche Veranstaltungen und Neuigkeiten es gibt. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Eine immer wieder aufkeimende Kritik ist das geringe Angebot der Öffentlich-Rechtlichen für junge Menschen. Dabei gibt es aber auch ein paar ziemlich interessante mediale Konzepte. Und jetzt habe ich für euch noch meine drei Lieblingsformate des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, bei denen man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick weiß, dass sie auch zu Funk und somit zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehören. Der erste Tipp wäre der Podcast Deutschland 3000 mit Eva Schulz auf Spotify. Hier könnt ihr Interviews mit verschiedenen Menschen aus den Bereichen Sport, Pop oder Politik hören. Der nächste Tipp ist der TikTok-Account Beyond Gossip mit Gizem Celik. Hier werden Trends und Popkulturphänomene vorgestellt und eingeordnet. Der letzte Tipp sind die Reportagen von Y-Kollektiv. Auf YouTube und natürlich auch in der ARD-Mediathek gibt es viele Reportagen zu allen möglichen Themen über Sextourismus, Rechtsrock-Festivals oder Rich Kids in Hongkong. 18,36 Euro. So viel zahlen Haushalte jeden Monat für die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Eigentlich sollte der Rundfunkbeitrag, auch Haushaltsabgabe genannt, von ARD, ZDF und Deutschlandradio steigen. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF, empfahl eine Erhöhung des Beitrages zum 1. Januar 2025 auf 18,94 Euro. Doch die Länder entschieden anders. Der Rundfunkbeitrag solle nicht erhöht werden. ARD und ZDF halten allerdings fest an dem Vorschlag der KEF und reichten daher bereits im November 2024 Verfassungsbeschwerde ein, mit dem Ziel, dass der Beitrag steigt. Wie und wann das Gericht entscheiden wird, ist noch offen. Ich habe mit Annika Schneider vom Online-Magazin Übermedien und mit Timo Niemeyer vom Medienmagazin DWDL über die laufende Klage und die geplanten Änderungen im sogenannten KEF-Verfahren gesprochen. Um den Hintergrund der nun laufenden Klage besser zu verstehen, ist es wichtig, das Verfahren, wie genau der Rundfunkbeitrag ermittelt wird, zu kennen. Damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk unabhängig von der Politik ist, legt nicht die Bundesregierung oder eine Landesregierung fest, wie viel wir alle monatlich bezahlen, sondern eine unabhängige Kommission. Diese Kommission nennt sich Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF. Wie viel Geld die Sender brauchen, berechnen sie im ersten Schritt selbst.
Die Sender rechnen aus und schreiben eine Anmeldung, was sie denken, wie viel Geld sie brauchen. Und das machen sie nicht ins Blaue rein, so mit allen Wunschprojekten, die sie auf ihrer Liste haben, was sie gerne mal alles noch so machen würden, sondern es gibt ja einen Programmauftrag, der ist festgelegt von der Politik.
Im nächsten Schritt prüfen die Experten und Expertinnen der Kommission die Angaben der Sender und kürzen die Summe in der Regel nochmal. Die Kommission besteht aus verschiedenen Medien- bzw. betriebswirtschaftlichen Expertinnen. Nach den Berechnungen gibt die KEF dann eine Empfehlung ab, die dann immer für 4 Jahre gilt. Im Normalfall sollten die Landesparlamente dann im letzten Schritt noch ihren Haken hinter die Empfehlung der KEF setzen und damit den Weg freimachen für die Erhöhung der GEZ, wie der Rundfunkbeitrag umgangssprachlich immer noch genannt wird.
Die Länder haben durchaus Möglichkeiten, das noch zu stoppen. Das ist aber sehr eng geregelt. Da muss es sehr konkrete Gründe geben, warum man dieser Empfehlung nicht zustimmt. Was nicht geht, ist einfach zu sagen, das passt uns nicht oder wir finden politisch, nö, der Rundfunkbeitrag ist zu hoch, das ist zu teuer. Oder vielleicht habe ich im Wahlkampf versprochen, der Rundfunkbeitrag soll nicht steigen, deswegen stelle ich mich dann quer. Das geht alles ausdrücklich nicht, denn dann hätte die Politik ja wieder Einfluss drauf und könnte das Budget der Öffentlich-Rechtlichen zusammenkürzen.
Doch genau das ist nicht passiert. Im Dezember 2024 stimmten die MinisterpräsidentInnen dafür, den Beitrag nicht zu erhöhen, sondern ihn bis 2027 unverändert zu lassen. Außerdem stimmten die MinisterpräsidentInnen für eine komplette Neuregelung des Verfahrens. Bisher war Einstimmigkeit der Länder für die Festlegung des Rundfunkbeitrags nötig. Die Idee ist, ab 2027 ein Widerspruchsmodell einzuführen. Ich habe mir dieses Modell von Timo Niemeyer erklären lassen.
Bislang ist es so, dass die KEF-Empfehlung von allen Landtagen einzeln abgesegnet werden muss. Das soll sich ab 2027 ändern. Stattdessen soll ein Widerspruchsmodell eingeführt werden. Das heißt, empfiehlt die KEF dann eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 5% oder weniger, geht diese Empfehlung direkt in Recht und Gesetz über, sofern kein Bundesland Widerspruch einlegt. Dabei gibt es dann je nach Höhe der Empfehlung unterschiedliche Hürden. Das heißt, liegt die empfohlene Erhöhung zum Beispiel zwischen 0% und 2%, müssen 3 Länder widersprechen. Liegt die empfohlene Erhöhung zwischen 2% und 3,5%, müssen 2 Länder widersprechen. Und liegt die empfohlene Erhöhung zwischen 3,5% und 5%, reicht es, wenn ein Land widerspricht.
Wenn jetzt aber die empfohlene Erhöhung über 5% liegt, gilt das gleiche Verfahren wie bisher und alle Länder müssen zustimmen. Ob es tatsächlich zu diesem Widerspruchsmodell kommt, ist bisher noch unsicher. Die Reform des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags liegt im Moment auf Eis, weil einige Bundesländer die Reform blockieren. Laut Timo Niemeyer warten diese Bundesländer die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die laufende Klage ab. Zur Tatsache, dass Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt der Erhöhung nicht zugestimmt haben, hat Timo Niemeyer eine klare Meinung.
Dieses ganze Vorgehen von den Ländern, ich finde, das geht so nicht. Das ist in meinen Augen Populismus von einigen wenigen Ländern, die Erhöhung blockieren. Mehr ist es nicht. Man kann natürlich leicht sich Applaus abholen, wenn man gegen die Öffentlich-Rechtlichen schießt oder gegen die Nichterhöhung des Rundfunkbeitrags. Man kann sich hinstellen und sagen, ich habe das geschafft, dass der Rundfunkbeitrag nicht erhöht wurde. Jetzt müssen wir natürlich noch schauen, wie lange das gilt.
Zurzeit läuft die Klage von ARD und ZDF vor dem Bundesverfassungsgericht noch und es ist noch nicht klar, wann hier mit einem Ergebnis gerechnet werden kann. Bis dahin bleibt der Rundfunkbeitrag bei 18,36 Euro pro Monat für jeden Haushalt. Klar ist allerdings auch, viele Menschen halten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für zu teuer und die Sender haben durchaus Einsparpotenzial. Doch dieses Potenzial liegt nicht, wie häufig von Verfechtern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks argumentiert, im journalistischen Programm.
Und sehr viel Geld geht gar nicht ins journalistische Programm und da sind dann auch Einsparpotenziale, ne? Also ein sehr großer Teil zum Beispiel geht einfach für Pensionen und Altersvorsorge drauf von diesem Geld.
Fest steht, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein riesiger Verwaltungsapparat, der sehr viel Geld kostet. Hier könnte sicherlich Geld eingespart werden. Gleichzeitig müssen die Sender den von der Politik erteilten Programmauftrag, also vielfältige Angebote in den Bereichen Information, Bildung, Betreuung, Beratung und Unterhaltung bieten, erfüllen. Und das kostet. Am Ende liegt es an den politischen Vertretern und somit auch an der gesamten Gesellschaft zu entscheiden, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Zukunft aussehen soll. Das war der Beitrag zur aktuell laufenden Klage von ARD und ZDF vor dem Bundesverfassungsgericht. Wann in diesem Fall mit einem Urteil gerechnet werden kann, ist noch unklar. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Das nächste Lied mit dem Titel Angst frisst Demokratie stammt aus dem Jahr 2024 und ist von Paula Carolina. Andere technische Innovationen spielen auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine wichtige Rolle. In der Vorbereitung für diese Sendung habe ich mich gefragt, was der SWR für die Zukunft geplant hat. Thomas Dauser ist dafür der richtige Mann. Er arbeitet als Direktor für Innovationsmanagement und digitale Transformation beim SWR in Stuttgart. Ich traf ihn im Brechtbau in Tübingen, wo er selbst auch allgemeine Rhetorik und Politikwissenschaft studiert hat.
Hallo, herzlich willkommen, Herr Dauser. Vielleicht können Sie sich einmal, ich habe in wenigen Sätzen kurz einmal vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen.
Ich bin Thomas Dauser und arbeite beim Südwestrundfunk, dem SWR. Ich bin dort in der Geschäftsleitung als Direktor zuständig für die Themen Innovationsmanagement und digitale Transformation.
Vielleicht können Sie mir über den Bereich einfach noch ein bisschen was erzählen. Was verbirgt sich dahinter?
Wir erleben ja momentan eine enorme technische Revolution. Fast jede Woche kommt ein neues Tool, neue Möglichkeiten, die zum Beispiel KI einem bietet. Aber längst auch darüber hinaus ist eben die Medienbranche wie vielleicht keine andere Industrie im Umbruch. Und das eben sowohl, was Technik anbelangt, aber auch was die Ausspielwege anbelangt. Früher nur Fernsehen und Hörfunk, dann eben natürlich Internet, Web, App und so weiter und so fort. Aber die Verbreitungswege explodieren ja auch weiter. Und um genau dem Herr zu werden, um auch in Zukunft das beste Medienunternehmen im Südwesten für die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und in ganz Deutschland zu sein, haben wir uns eben überlegt, wie wir uns aufstellen, strategisch, wie wir Innovation weiter befördern, wie wir auch die Verbreitungswege, die Distribution dann besser beherrschen, wie wir neue Publika finden, wie wir auch mehr Menschen unter 50 ansprechen. Und um das eben zu meistern, um da allen Mitarbeitenden im SWR zu helfen, haben wir diese Direktion gegründet, um hier eben unterstützend tätig sein zu können.
Jetzt haben Sie gerade schon das Thema künstliche Intelligenz erwähnt und es ist ja egal, wo man hinschaut, allgegenwärtig, alle sprechen darüber, alle wollen es irgendwie nutzen. Vielleicht können wir darauf ganz gezielt nochmal eingehen, genau, was macht der SWR oder was plant der SWR, um sich eben mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Ja, und das Spannende bei KI ist ja, dass es fast an allen Stellen der Wertschöpfungskette, also bei der Produktion eines Medienprodukts, helfen kann. Klar, je effizienter wir zum Beispiel in der Verwaltung sind, umso besser. Wir prüfen also ganz gezielt, können wir Verwaltungsabläufe automatisieren, über KI erledigen lassen. Aber KI kann natürlich auch helfen in der Produktion. Also wie kann zum Beispiel der Schnitt automatisiert werden, einfache Nachrichtenfilme über künstliche Intelligenz, über Anwendungen und Tools geschnitten werden, so damit dann Cutter vielleicht auch höherwertigere Aufgaben übernehmen können und insofern entlastet werden können. Aber auch beim Produkt kann uns KI helfen. Wir haben jetzt zum Beispiel Chatbots gemacht, die dann KI-generierte Antworten ausspielen können, auch für ganz konkrete Anwendungen, zum Beispiel für ein Spiel. Und da haben wir jetzt einen Chatbot programmiert, der inzwischen 18 Millionen Interaktionen mit den Nutzenden hatte. Also das zeigt eben, KI kann wirklich an allen Stellen helfen. Bei Verwaltung, bei der Produktion, aber eben auch das Produkt noch spannender, noch besser machen, um eben Interaktion zu ermöglichen, um auch junge Menschen insbesondere noch näher an die Produkte des SWR zu binden.
Jetzt haben Sie gerade das Thema Gaming angesprochen. Da gibt es das Tatort-Game, das habe ich jetzt auch mir mal ein bisschen genauer angeschaut. Worauf können sich NutzerInnen auch in Zukunft noch freuen und vielleicht auch, warum ist das Thema Game überhaupt, also warum ist das wichtig für den SWR?
Wenn inzwischen die Hälfte aller Menschen in Deutschland, nicht nur die Jungen, regelmäßig spielen, dann wollen wir da natürlich auch sein. Klar, jeder von uns hat vielleicht noch alte Vorurteile im Kopf. So nach dem Motto, spielen, das machen 13-jährige picklige Jungs im Keller und dann sind es Ballerspiele und Killerspiele und Ego-Shooter. Aber mit Spielen verbinde ich etwas ganz anderes. Spiele sind ein Kulturgut. Spiele ermöglichen es, eben in Interaktion zu treten. Spiele ermöglichen es, Dinge gemeinsam zu erleben und zu durchdenken. Spiele können lehrreich sein, Spiele können unterhaltsam sein, Spiele können Gemeinschaft bilden. Und insofern überlegen wir eben auch, wie wir, klar, auch unterhaltende Spiele haben. Also ein Spiel zum klassischen Tatort, der am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft. Aber als internetbasiertes Spiel eben Interaktion, Austausch ermöglicht. Aber auch Spiele, die lehrreich sein können. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Virtual Reality Anwendung gebaut, Green Guardians, wo junge Spielerinnen, Kinder dann sich zusammen in Teams zusammenschließen können und dann in einer virtuellen Umgebung mit einer VR-Brille auf dem Kopf gegen den Klimawandel kämpfen können und so eben spielerisch erfahren, wie große Konzerne auch durch Fake-News-Kampagnen dann vielleicht Greenwashing betreiben und verschleiern wollen, inwiefern sie eben beitragen zum Klimawandel. Also insofern, da gibt es ganz viele Elemente. Wir wollen auch ganz bewusst auf Serious Games setzen. Wir haben jetzt auch gelauncht ein neues Spiel, die Nachrichtenmacher, wo man selbst nochmal erleben kann, wie entstehen Nachrichten, wie gewichten wir im SWR Nachrichten, welche Themen kommen in Nachrichten, wie prüfen wir auch Quellen. Und das ist, ich glaube, auch ein ganz wichtiges Thema, um eben Medienkompetenz so zu vermitteln in einer Welt von Desinformation. Und das zeigt vielleicht, wie Games uns eben die Möglichkeit geben, unserem Auftrag weiterhin gerecht zu werden, das zu tun, was wir wirklich tun müssen, zur Meinungsbildung beizutragen, aber das eben auf einem neuen Weg, spielerisch.
Was würden Sie sich denn wünschen, jetzt gerade für die Zukunft des SWRs? Was sagen Sie, was ist wichtig in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wie muss sich das alles weiterentwickeln?
Ich würde es vielleicht gar nicht mal aus der Perspektive des SWR beschreiben, der mir natürlich am Herzen liegt, sondern aus dem Blickwinkel der Nutzenden da draußen. Ich glaube, Gemeinschaft, Demokratie ist eben wirklich nur möglich mit einer aufgeklärten Bevölkerung logischerweise. Nur wenn jeder sich wirklich auf Basis von Fakten seine eigene Meinung bilden kann, und das können ja vielfältige Meinungen sein, dann ist Gemeinschaft, dann ist Demokratie möglich. Und das, glaube ich, ist die zentrale Herausforderung. Welches Mediensystem wollen wir? Wie viel Unabhängigkeit bewahren wir uns vor großen Tech-Konzernen, die in der Hand von Ein-Mann-Monopolen sind, die mit Tonnen von Geld, mit klaren, auch populistischen Vorstellungen jetzt auch noch politische Macht an sich binden? Wie schaffen wir da also eine Souveränität? Aber auch ganz praktisch, dann eben doch auch mit Blick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was ist uns wichtig an diesem solidarisch finanzierten System, dass es eben doch allen ermöglicht, Teilhabe zu haben, sich unabhängig, wirtschaftlich unabhängig, politisch unabhängig informieren zu können? Das muss uns als Gesellschaft wichtig sein. Und insofern plädiere ich natürlich für einen starken, auch auskömmlich finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Perfekt, wunderbar, vielen Dank.
Das war das Interview mit Thomas Dauser vom SWR. Ich sprach mit ihm darüber, wie künstliche Intelligenz beim SWR eingesetzt wird und was im Bereich Gaming geplant ist. Wir kommen nun bald zum Ende dieser Sendung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein fester Bestandteil der Medienlandschaft in Deutschland und als vierte Gewalt sind die Medien und somit auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine wichtige Säule der Demokratie. Die Frage darf demnach nicht lauten, ob es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben sollte, sondern wie wir ihn gestalten wollen und welche Reformen notwendig sind und welche nicht. Und was einige meiner GesprächspartnerInnen sich für die Zukunft wünschen und welche Vorstellungen sie haben, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk gestaltet werden sollte, habe ich ebenfalls in meinen Gesprächen erfahren.
Wichtig ist einfach, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten in der digitalen Welt attraktive Angebote einerseits bieten, um eben die Leute zu erreichen und dann seriöse Berichterstattung machen, sauber nach journalistischen Methoden arbeiten, um damit eben ein Gegengewicht zu den Online-Plattformen bieten zu können, ein Gegengewicht gegen Desinformation und Fake News.
Und das ist halt insofern, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist reformbedürftig und gleichzeitig bietet er aber auch einen Raum, wo eben an Informationen und eben auch Schlagzeilen oder Nachrichten anders gedacht werden können.
Wir reden alle über die Dominanz der US-amerikanischen Plattformen. Wenn es irgendwie um Online-Medien geht, wäre es nicht eine Möglichkeit, auch eine öffentlich-rechtliche Plattform ins Leben zu rufen? Das sind ja so Überlegungen, die in der Welt sind.
Ich persönlich, ich hätte auch gerne, dass es viel mehr Sachthemen angesprochen werden, dass die Berichterstattung durchaus auch vielfältiger noch wird.
Also es geht nicht nur darum, dass wir etwas einsparen, sondern es geht natürlich schon auch darum, dass wir Mittel aus dem, was wir für Ältere zum Beispiel machen, ja, vielleicht auch rausnehmen, um jüngere Zielgruppen zu erreichen, die auch Beiträge zahlen. Ja.
Und mit diesen Erwartungen, aber auch Wünschen für die Zukunft, sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen GesprächspartnerInnen bedanken und insbesondere auch bei meiner Betreuerin Dr. Pia Fruth. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
This morning and the streets were full of cars, all bright and shiny like they'd just arrived from Mars. And as I stumbled through last night's drunken debris, the paper boy screamed out the headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? We're bingo numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. La la la, life is a strange thing.
morning and my head was in a daze. A brave new world had dawned upon the human race. When words are meaningless and everything surreal, gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody really listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello.
An den Reglern saß Liana Naumann, Redaktion Ulrich Hägele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Janne Günther. Tschüss und bis bald.